ARD.
Sind Kennenlerngespräche, das hat noch gar nichts mit Sondierung zu tun. Wir wissen nicht, wie das alles ausgeht.
Wir sind Mitbewerber, wir sind bisweilen in harten Debatten auch mal Gegner, aber wir sind niemals Feinde.
Im Moment haben wir da noch keine Präferenzen für irgendein Ministerium, also vielleicht die Staatskanzlei, aber die ist leider nicht, steht leider nicht zur Verfügung.
Bei 6 Fraktionen, die ein weites gesellschaftliches und politisches Spektrum abbilden, ist Konsens mit Sicherheit nicht die Regel.
MDR Sachsen Extra. Was Sachsen bewegt. Der dornige Weg zur Brombeerkoalition.
Ja, diese Töne, die machen es wohl eigentlich ziemlich plastisch und deutlich. Diese Woche war im politischen Dresden auf jeden Fall eine besondere Woche. Hat sich jedoch genau einen Monat nach der Landtagswahl der Landtag konstituiert.
Ja, und die konstituierende Landtagssitzung am Dienstag, die hat ja dann auch gleich mal ein Schlaglicht geworfen auf die mögliche sächsische Brombeer-Koalition, also eine eventuell gemeinsame Regierung von CDU, BSW und SPD. Wir haben es ja in den Tönen gehört, muss man auch alles sehr vorsichtig formulieren. Aber es wird ja seit der Wahl viel drüber diskutiert.
Fakt ist auf jeden Fall, dass wenn es zu einer solchen Koalition käme, einer Brombeer-Koalition, dann wäre das politisches Neuland. Und deshalb wollen wir bei der Landespolitikredaktion von MDR Sachsen diesen dornigen Weg zur Brombeer-Koalition journalistisch auch ganz besonders begleiten. Alle 14 Tage wollen wir Ihnen Blicke durchs Schlüsselloch bei den ominösen Kennenlerngesprächen. Klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber kann man ruhig mal so sagen. Also wollen wir auf jeden Fall versuchen, diese Blicke zu werfen und die anzubieten. Und natürlich auch das aktuelle Geschehen im Hinblick auf die auf jeden Fall ziemlich komplizierte Regierungsbildung einordnen. Am Mikrofon sind in dieser ersten Folge Daniela Karls und
Uta Deko, hallo. Ja, und das ist die erste Folge unseres Podcasts, was Sachsen bewegt, der dornige Weg zur Brombeer-Koalition, Fragezeichen. Diese Sendung wird bei MDR Sachsen, das Sachsenradio, ausgestrahlt und natürlich in der ARD-Audiothek. Und dass wir in dieser Woche mit unserer neuen Sendereihe beginnen, das ist natürlich kein Zufall, denn wie schon gehört, hat sich ja am Dienstag der Sächsische Landtag zu seiner ersten Sitzung nach der Landtagswahl getroffen. Das war der offizielle Auftakt für die neue Legislatur und der stand natürlich auch noch unter dem Eindruck der tumultartigen Zustände in Thüringen in der Woche davor. In Sachsen allerdings kam der Alterspräsident von der CDU, Wolf-Dietrich Ross, der hat dann auch betont überparteilich agiert, hatte dann gleich mal zu Beginn der Sitzung mahnende Worte an alle neu gewählten Abgeordneten, 119 der 120 waren ja anwesend.
Diesen Auftrag, das Land zu gestalten und weiter voranzubringen, müssen wir zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen und annehmen. Die technischen Erfordernisse, wie die Bestuhlung des Plenarsaals, sind dabei wohl noch am leichtesten zu lösen. Weitaus größer wird mit Sicherheit die Aufgabe, unseren Parlamentsalltag vernünftig und respektvoll zu bewältigen. Bei 6 Fraktionen, die ein weites gesellschaftliches und politisches Spektrum abbilden, ist Konsens mit Sicherheit nicht die Regel.
Naja, und den Beweis hat der Landtag dann gleich mal angetreten, dass Konsens nicht die Regel ist. Zum einen ist da schon mal deutlich geworden, dass eben doch nicht alle mit der Sitzordnung zufrieden sind. Das BSW würde tatsächlich gern woanders sitzen, nämlich eher in der Mitte, aber da wollen eigentlich fast alle hin. Da müssen wir mal noch schauen, wie es weitergeht. Und tja, und dann während der Abstimmung zur Geschäftsordnung und zum Landtagspräsidenten, da ist erstmal auffallend reibungslos und eigentlich auch alles nach Plan abgelaufen. Aber dann bei der Wahl der Vize-Landtagspräsidenten, da wurde es dann schon eher holprig.
Ja, und es ist ja interessant, dass es eben nicht holprig wurde, als es um die Wahl des zweiten Vizepräsidenten von der AfD ging, André Wendt. Der bekam tatsächlich im ersten Wahlgang ja 84 Stimmen. Seine Fraktion hat 39 Abgeordnete. Das heißt also, von vielen anderen Parlamentariern wurde der AfD-Abgeordnete gewählt. Das war vor 5 Jahren ja noch ganz anders gewesen. Da brauchte es 3 Anläufe für die AfD. Da hat sich jetzt der Umgang mit der AfD auf jeden Fall geändert.
Ja, hat sich geändert. Da muss man allerdings sagen, es ist ja eine Personenwahl. Beim letzten Mal 2019 war es ja so, da ist sowohl André Wendt als auch die Linke, damals hatten wir ja noch von den Linken, Frau Neuhaus-Wartenberg, die war dann auch 5 Jahre lang Vizepräsidentin. Beide brauchten damals oder sind damals im dritten Wahlgang mit einfacher Mehrheit gewählt worden, aber auch damals hatten beide schon von anderen Fraktionen Stimmen bekommen. Die Linke zum Beispiel 23, habe ich noch in Erinnerung. Jetzt haben die beiden 5 Jahre, muss man sagen, alle beide überparteilich unparteilich, relativ überparteilich das Amt geführt. Zumindest gab es keine Beschwerden zur Amtsführung. Und bei einer Personenwahl war das dann jetzt nicht so überraschend. Überraschender war dann vielmehr, finde ich, dass es tatsächlich bei Jörg Scheibe und bei Albrecht Pallas diese erneuten Wahlgänge gebraucht hat. Denn CDU, BSW und SPD hatten ja gemeinsam die Geschäftsordnung eingebracht. Es war klar, dass es Diskussionen um den vierten Vizepräsidenten gibt, dass den tatsächlich nicht alle für sonderlich nötig halten, zumal es ja auch zusätzlich Geld kostet und man gesagt hat, über die Ausstattung und so weiter will man dann erst hinterher reden. Aber da war schon ein bisschen abzusehen, möglicherweise hapert's da, aber das BSW hatte ja auch ausdrücklich vorher betont, wir tragen das mit, die SPD hat's ohnehin gewollt. Jetzt muss man einfach mal sagen, Jörg Scheibe wurde im zweiten Wahlgang gewählt mit 71 Stimmen, Pallas von der SPD dann erst im dritten, als die einfache Mehrheit ausreichte, 60 Stimmen für ihn, 51 dagegen. Und interessanterweise passiert jetzt genau das, was wir eigentlich immer erleben, Daniela, oder?
Also jedes Mal wird spekuliert, wer hat jetzt hier nicht mitgestimmt?
Ne? Genau, es wird spekuliert, das ist das, was man immer erlebt und das, was man dann bei Geheimwahlen auch immer
aber
erlebt.
Ist ja auch spannend.
Ist spannend, aber am Ende sagen alle immer nach Geheimwahlen, also wir waren es nicht, es waren die anderen. Und genau die Situation haben wir jetzt. Der Kollege von der CDU, der parlamentarische Geschäftsführer, sagt zu mir nach der Wahl, also wir haben, bei uns hat nur ein Abgeordneter angezeigt, dass er anders stimmt. Wird. Wir waren dabei und haben mitgestimmt. Die SPD behauptet von sich das Gleiche, das BSW auch und alle die beiden zeigen jetzt so ein bisschen mit dem Finger auf die CDU und sprechen dort von einer Machtdemonstration. Aber am Ende belegen kann es niemand. Es sind geheime Abstimmungen und kein Fraktionschef weiß tatsächlich, was die einzelnen Abgeordneten bei einer geheimen Stimmung abgestimmt haben.
Aber einen Fakt gibt es. Es haben nicht alle, ich sag's mal, Brombeer-Koalitionäre für die Kandidaten aus der potenziellen Brombeer-Koalition gestimmt, genau. Weil es hätte dann 66 Stimmen für sowohl Jörg Scheibe vom BSW als auch für Albrecht Pallas von der SPD gegeben und die gab es eben im entscheidenden ersten Wahlgang nicht.
Diese
und
das war schon ein Zeichen. Mehrheit stand eben nicht. Aber man kann nicht sagen, wo die Stimmen gefehlt haben, wenn man ehrlich ist. Deswegen ist es jetzt das altbekannte Spiel, dass dann diese gegenseitigen Schuldzuweisungen beginnen. Aber wirklich sagen, bei wem die Stimmen eben nicht gekommen sind, kann niemand. Fakt ist aber, dass ja ein ordentlicher Anteil der CDU-Leute mitgestimmt haben müsste eigentlich, wenn man davon ausgeht, dass die AfD wahrscheinlich niemanden gewählt hat vom BSW und der SPD. Aber auch das ist alles Spekulatius. Geheime Wahlen sind geheime Wahlen, weil sie geheim sind.
Aber eine Frage, die wir jetzt vielleicht besprechen sollten an der Stelle ist, was zeigt das oder was bedeutet das vielleicht für diese Annäherungsversuche von CDU, BSW und SPD, die ja jetzt für eine Regierungsbildung stattfinden? Ist das ein Zeichen? Sagt das irgendwas?
Also es ist schon ein Signal. Ne? Es ist ein Signal nach außen und ein Signal nach innen, dass es jetzt echt nicht einfach wird, aber das hat auch keiner erwartet. Da war allen klar, dass wenn das auf die Situation hinausläuft, dass das nach der Wahl schwierig wird und dass da alle Beteiligten ganz schön Pirouetten drehen müssen, um dort eine Koalition hinzubekommen. Das ist nochmal das klare Zeichen dafür, dass es eben kompliziert wird. Es ist insofern an alle, aber auch im Binnenverhältnis nochmal schwierig, weil tatsächlich muss ja trotzdem jeder sich hinterfragen, waren es jetzt nicht vielleicht doch meine eigenen Leute? Wie geschlossen steht denn meine eigene Fraktion tatsächlich? Die CDU wird sich das fragen müssen. Das ist ja auch eine neue Fraktion, die da zusammentritt und wird sich fragen müssen, kann man da wirklich auf das Wort, das jemand öffentlich gibt, sich verlassen? Das BSW genauso. Da treffen 15 Menschen aufeinander, die sich untereinander ja tatsächlich noch kaum kennen. Also das ist auch für die Frage im Binnenverhältnis, wie vertraut man sich untereinander, wie führt man so eine Fraktion? Auch bei der SPD, das ist alle drei Parteien haben mit der Konstellation jetzt natürlich ihre Schmerzen und müssen da auch mal innere Widerstände überwinden in ihren eigenen Parteien. Die gibt es sowohl bei der SPD als auch bei der CDU und beim BSW muss man ja auch mal sagen, jedes Mal, wenn alle erklärt hatten bei diesen Kennenlerngesprächen hier aus dem Land, das verlief konstruktiv, wir sind vorsichtig optimistisch, hatte Frau Zimmermann dann mal gesagt. Ja, und hinterher kommt dann ein Interview von Sarah Wagenknecht, die dann nochmal Forderungen aufmacht. Das alles sind schwierige Konstellationen, die es jetzt nicht leichter machen.
Auf jeden Fall. Du hast jetzt diese Kennenlerngespräche, oder wir haben jetzt schon mehrfach über die Kennenlerngespräche gesprochen. Das ist ja ein neues Format. Das gab es ja bisher noch nicht. Jetzt gab es schon zwei von diesen Kennenlerngesprächen. Nach dem ersten Mal genau klang das irgendwie vorsichtig optimistisch. Dann gab es jetzt letzten Freitag die zweite Runde. Und danach war, fand ich, schon ein bisschen mehr Ernüchterung zu hören. Sabine Zimmermann hatte nach dieser zweiten Runde das hier gesagt.
Das sind Kennenlerngespräche, das hat noch gar nichts mit Sondierung zu tun. Wir wissen nicht, wie das alles ausgeht, aber zumindest sind wir dort mit der CDU und mit der SPD in guten, konstruktiven Gesprächen.
Also wie du sagst, ne, konstruktiv, aber die großen Fragezeichen, die hört man, finde ich, auf jeden Fall. Ein Fragezeichen habe ich auch am weiteren Zeitplan. 14. Oktober soll die dritte Kennenlernrunde stattfinden. Weiß nicht, sind alle jetzt so durch, dass die Herbstferien brauchen und eine Verschnaufpause? Weil
also Fakt
Zeit
ist ja, dass man sich wohl intern so ziemlich drauf geeinigt hat, dass zumindest die erste Oktoberferienwoche für alle, das betrifft ja nicht nur die Abgeordneten, es betrifft ja auch Mitarbeiter von Abgeordneten, die ja auch kaum Urlaub hatten jetzt natürlich in dieser Wahlkampfphase. Man merkt den Leuten auch an, dass die ganz schön geschlaucht sind, ganz schön durch sind. Das sind auch alles nur Menschen. Und ich habe so gehört, dass man sich darauf geeinigt hat, dass diese erste Oktoberferienwoche zumindest so ist, dass Leute auch mal in Urlaub fahren können. Ja, sei es ihnen gegönnt. Der Zeitplan ist tatsächlich eng, muss man sagen. Ne? Um die Zeit hatten wir dann das letzte Mal schon Koalitionsverhandlungen. Koalitionsvertrag lag Anfang Dezember vor. Sowas muss ja dann auch immer noch durch die Parteigremien.
Und in Thüringen läuft es ja auch anders. Da wird ja jetzt auch eine Brombeerkoalition zumindest schon mal sondiert.
In Brandenburg auch. Aber tatsächlich sind die Nöte dort ja auch noch größer als hier und die anderen Möglichkeiten noch geringer. Und ehrlicherweise muss ich sagen, ob das Kind jetzt Kennenlerngespräch oder Sondierungsgespräch heißt, beides führt ja nicht dazu, dass man einen fertigen Koalitionsvertrag vorliegen hat. Der wird in Koalitionsverhandlungen ausverhandelt. Vielleicht haben wir dann in Sachsen die Situation im positiven Fall, dass es dann heißt, wir haben jetzt Sondierungsverhandlungen, die gehen dafür umso schneller und dann ist man am gleichen Punkt. Ist zumindest ja theoretisch denkbar, auch wenn momentan die Situation eher schwieriger aussieht als noch vor einer Woche beispielsweise.
Und es gibt ja auch auf jeden Fall einen Zeitdruck von hinten. Am 3. Februar spätestens muss der Ministerpräsident in Sachsen gewählt sein.
Genau, aber das ist soweit die Wahrnehmung aus der politischen Blase, sage ich jetzt mal. Wir waren ja gestern beide im Landtag unterwegs. Du hast aber ganz viel mit den Leuten gesprochen, die tatsächlich auf der Besuchertribüne saßen. Ne? Da ist die Wahrnehmung ja vielleicht schon nochmal eine andere.
Naja, also erstaunlicherweise gibt es da schon viel Verständnis, zumindest auf jeden Fall dafür, dass das jetzt mit der Regierungsbildung doch etwas länger dauert.
Es wird klar, dass es schwer wird, irgendeine gemeinsame Regierungsmeinung zu finden, ne? Sich irgendwie zusammenzufinden und dann irgendwie zusammen zu regieren, wird schwer. Naja, ich meine, es war abzusehen, dass das jetzt schwierig wird, eine Regierungsbildung.
Und ein anderer Mann, der Ingenieur bei einem Chiphersteller hier in Dresden ist, der sagte mir, dass er persönlich schon ziemlich unsicher sei, ob das mit dieser Brombeerkoalition in Sachsen wirklich funktionieren könnte. Aber er sagt auch, dass es aus seiner Sicht dazu nicht wirklich Alternativen gibt.
Wenn man nicht in eine Minderheitsregierung, die natürlich Instabilität zum Programm fast gemacht hat, gehen würde, bliebe eben jetzt nur die Brombeer-Koalition. Aber es ist eben keine sehr befriedigende Situation. Und ich kann nur jedem Wähler und jeder Wählerin, jedem Bürger und Bürgerin Sachsens empfehlen, mehr auf Geduld zu setzen, statt auf schnelle, der Ungeduld geschuldete Lösungen. Diese Erwartungen wird Politik nicht erfüllen können, insbesondere weil Politik auch nur sehr begrenzt die uns alle betreffenden globalen wirtschaftlichen Veränderungen abfedern und moderieren kann.
Wie gesagt, dieser Mann ist kein Politiker, sondern Techniker. Man könnte das anders denken, so wie er sich ausdrückt. Aber er bringt auf jeden Fall die Fragezeichen, die jetzt über dieser, ich sag's mal, politischen Schwebephase hängen, finde ich ziemlich gut auf den Punkt. Zusammengefasst, meine Eindrücke aus dem Landtag und den Gesprächen mit den Menschen dort, kann man sagen, dass die Leute sich natürlich dieselben Fragen stellen wie wir, nämlich wie wahrscheinlich ist es, dass es in Sachsen eine Brombeer-Koalition gibt?
Das ist ja auch unter den Politikern tatsächlich viel diskutiert. Wir haben ja zum einen ja positive Signale, gibt es ja auch, haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber die Tatsache, dass die, die da miteinander momentan die Gespräche führen, tatsächlich die Vertraulichkeit wahren, das ist ja ein positives Zeichen. Das gibt es ja auch. Die, die glauben, dass es zu einer Koalition kommt, sind die, die sagen, also zum einen hat hier keiner Bock auf eine Minderheitsregierung. Zum zweiten hat keiner Bock auf Neuwahlen, die in dem Fall eintreten würden, wenn es nicht zu einer Wahl des Ministerpräsidenten käme bis Ende Januar, dann hätten wir in Sachsen tatsächlich Neuwahlen. Und das Dritte ist, dass manche eben auch sagen, naja, das BSW braucht ja gerade eben auch Erfolge. Die müssen ja beweisen, dass sie anders als die AfD tatsächlich auch willens und in der Lage sind zu regieren.
Ja, gibt's aber wiederum andere, die sagen, dass das BSW mit Hinblick auf die Bundestagswahl überhaupt kein Interesse hat, hier in eine Regierung zu kommen, dass das eigentliche Interesse von Sarah Wagenknecht ist, bei der Bundestagswahl erfolgreich zu sein und dass es im Zweifel dann eher schaden könnte, wenn man hier mit einer Regierung ins Gehen kommt und dann sehr schnell in der Realpolitik geerdet wird.
Und deswegen werden dann immer neue, beziehungsweise auch alte, große Hürden aufgebaut, wie jetzt tatsächlich die Frage nach einem Corona-Untersuchungsausschuss. Wir haben ja diese Woche auch die Situation gehabt, dass jetzt nun sowohl die AfD als auch das BSW Anträge auf einen Corona-Untersuchungsausschuss eingebracht haben. Der Unterschied ist, die AfD hat allein ein Fünftel aller Stimmen. Der Antrag muss eigentlich, da muss der Landtagspräsident dann zu einer Sondersitzung einladen, binnen 3 Wochen Maximum. Und dann muss eine Sondersitzung stattfinden, wo über den Antrag verhandelt wird. Das BSW hätte dieses ein Fünftel der Stimmen nicht, muss also seinen Antrag im Plenum abstimmen lassen und bräuchte dafür wiederum eine Mehrheit, hat Frau Zimmermann gesagt.
Genau, hören wir uns gleich mal an, was sie gesagt hat. Genau. Den Ton haben wir bereit.
Also ich denke, dass das ein gutes Zeichen wäre, wenn wir hier gemeinsam diesen Antrag einbringen mit den mit der CDU, mit der SPD, weil ich glaube, dass das zur Versöhnung beiträgt, auch für unsere Menschen hier in Sachsen.
Du hast gerade versucht, das Positive herauszustreichen, was vielleicht dafür spricht, dass es zu einer Bromberg-Koalition kommt. Dieser Wunsch, lasst uns doch was zusammen machen, CDU und SPD. Es hat nicht mal 5 Minuten gedauert, bis sozusagen das Nein von der SPD kam. Nach diesem Statement, was wir gerade gehört haben von Sabine Zimmermann, war Laura Stellbrink, die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, zu Gast bei der Landespressekonferenz am selben Tisch vor demselben Mikrofon und hat Sabine Zimmermann eine sehr deutliche Absage erteilt.
Klar ist für die SPD, dass wir einen solchen Antrag nicht unterstützen werden.
Also da ist schon mal ein inhaltlicher Dissens in einem sehr wichtigen politischen, tatsächlich landespolitischen Feld ja offenkundig geworden.
Ja, aber da ist ja auch genau der Punkt, wo ich sage, da muss das BSW eben eine Pirouette drehen, weil das eines ihrer maßgeblichen Wahlversprechen war. Und das lösen sie ein in dem Moment, wo sie den Antrag in den Landtag einbringen. Wenn der keine Mehrheit findet, ist er abgelehnt. Und dann wird die entscheidende Frage und die spannende Frage sein, wie verhält sich das BSW dann zu dem AfD-Antrag? Unterstützen sie den? Enthalten sie sich der Stimme? Die AfD ist ja nicht auf die Stimmen des BSW angewiesen. Sagt das BSW beispielsweise, der Untersuchungsgegenstand und der Untersuchungsauftrag, den die AfD hier macht, dem können wir gar nicht zustimmen, weil das ist nicht in unserem Sinne. Wir wollen ja, dass etwas Positives für die Menschen dabei rauskommt. Wir wollen ja versöhnen. Also da gibt es ja dann schon auch noch mal Wege, wie man quasi sein Wahlversprechen einhält, aber eine Brombeer-Koalition jetzt auch wieder nicht völlig torpedieren würde. Das bleibt nochmal spannend zu betrachten.
Aber das Bezeichnende, also wenn wir jetzt diese politische Ebene, was bedeutet das für Brombeer, mehr in den Blick nehmen, finde ich schon Mittwoch vergangener Woche bei einer Pressekonferenz hat Sabine Zimmermann noch gesagt, wir wissen noch nicht genau, ob der Untersuchungsausschuss das richtige Mittel der Wahl ist. Vielleicht ist es doch eher eine Enquete-Kommission. Da sind wir noch in der inneren Findung. Das dauert noch ein bisschen. 2 Tage später, am Freitag, hat sie das gesagt, was wir gerade gehört haben.
Weil auch der Einwand von Sarah Wagenknecht kam, zack, bumm, wir haben Untersuchungsausschuss versprochen und wollen Untersuchungsausschuss. Ne?
Und da sind wir bei der Frage oder dem Vorwurf, dem das BSW in Sachsen sich sozusagen ausgesetzt sieht, wie ferngesteuert oder wie selbstständig ist der sächsische BSW-Landesverband bei diesen potenziellen Koalitionssondierungsgesprächen.
Ja, die Linksfraktion war eigentlich überhaupt die erste, die darauf reagiert hat, auf diese Anträge, die jetzt eingebracht wurden. Bei der AfD hat die Linksfraktion gesagt, also aus unserer Sicht ist der eigentlich verfassungswidrig. Das ist dann auch nochmal eine spannende Diskussion, ob die anderen Parteien da so mitgehen. Anderes Thema. Beim BSW haben sie eher gelästert über Twitter und haben dann geschrieben, dass zum Beispiel bei Verfasser das Fach nicht ordentlich ausgefüllt worden sei und man in den Urdaten sehen würde, und da gibt es auch einen Screenshot dazu, da steht dann nur Sarah drin, was denn die Abgeordneten dann hier tun, wenn jetzt alles aus Berlin kommt. Also da sieht man genau diesen Vorwurf, den sie dort aufmachen. Jetzt muss man mal sagen, dass Frau Zimmermann, als der Antrag eben am Dienstag noch nicht da war, dann ja gesagt hat, ja, wir sind noch gar nicht richtig arbeitsfähig, ne, mit der Fraktion.
Du willst auf die Passage mit den E-Mails zurück. Das ist sehr, ja genau. Sie hat gesagt, wir können ja noch keine E-Mails verschicken. Ne? Das wolltest du jetzt gerade erzählen. Ich dachte, du wolltest auf einen anderen Punkt hinaus. Wir können keine E-Mails verschicken, deshalb konnten wir den Antrag noch nicht einreichen. Mhm. Aber da gibt es so ein bisschen Augenrollen aus der Landtagsverwaltung, die sagen, die E-Mails sind schon seit Wochen angelegt. Ihr hättet mal bei der IT vorbeikommen sollen und eure Passwörter abholen. Das haben halt nur einige Abgeordnete des BSW gemacht, aber eben nicht alle. Aber gut, da kann man sagen, das sind die Irrungen und Wirrungen, anzukommen in so einem parlamentarischen Betrieb.
Ne? Ja, du hast sie ja auch noch begleitet, ne? Wie das war, als sie dann am Anfang in den Landtag gekommen sind. Das hat man jetzt auch bei der Sitzung gesehen. Da sind viele Nicht-Politiker dabei, die dort natürlich völlig anders sich noch umschauen. Ne?
Das ist ja auch irgendwie erfrischend. Ich finde das auch jedes Mal schön zu sehen, dass das geht, dass das kein eingeschlafener Betrieb ist. Das muss ja nicht alles gleich ein Vorwurf sein und ihnen zur Last gelegt werden. Aber um auf unseren Punkt zurückzukommen, was ihnen zur Last gelegt wird, ist eben das Hereinreden aus Berlin. Sabine Zimmermann hat da, wann war das? Ende vergangener Woche Folgendes zugesagt. Wir hören das jetzt erstmal kurz an, um dann nochmal drauf einzugehen.
Geht ja auch das Gerücht rum, dass Oskar Lafontaine hinten bei uns irgendwo sitzt. Es ist nicht so. Es ist wirklich ein Gerücht. Das kann ich so deutlich sagen. Und wir haben keine Standleitung mit Berlin, weil ich glaube, Berlin hat auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Und deswegen werden wir hier unsere Verhandlungen natürlich autonom machen. Aber es geht hier um unser Wahlprogramm. Und da werden wir natürlich darum kämpfen und so viel wie möglich so viel wie möglich umzusetzen.
Also nach diesen Erlebnissen auch mit dem BSW in der vergangenen Woche noch, da war ich ehrlich gesagt eine der Befürworterinnen, die gesagt hat, naja, die sächsischen BSWler, die haben schon wirklich ein ganz eigenes sächsisches Selbstbewusstsein auch entwickelt. Die wollen sich auch nicht alles diktieren lassen. Jetzt mit diesen Geschehnissen beim Corona-Untersuchungsausschuss habe ich da ein bisschen mehr Fragezeichen dran. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ich denke, es ist zu früh, um dort abschließend was zu sagen, glaube ich. Die Tatsache, dass auch die Verhandler ja wirklich nicht allzu viel gucken lassen aus den Verhandlungsrunden, sorgt natürlich dafür, dass wir jetzt als Medien, dass die Journalisten ganz viel spekulieren und dann versucht man halt in alles immer etwas reinzudeuten. Man muss einfach mal sagen, ja, was sollen sie denn machen? Es war eines ihrer maßgeblichen Wahlversprechen. Sie haben Krieg und Frieden versprochen, den werden sie aus Sachsen alleine nicht organisieren können. Sie haben einen Corona-Untersuchungsausschuss versprochen, das war schon so ziemlich das Konkreteste überhaupt. Und wenn sie ihn dann nicht einsetzen, naja, aber das waren schon die zwei großen Themen.
Also was ich spannend finde, ist ja eben diese Spekulatius, der ja auch rund um so eine konstituierende Sitzung rund um in der Lobby stattfindet, mit den ganzen Gesprächen mit den Politikern, die man führt. Und es wurde mehrfach von anderen Politikern aus anderen Parteien fallen gelassen. Das ist ja eine sehr problematische Satzung des BSW auf Bundesebene gibt. Wir haben uns das mal ausgedruckt und mitgenommen.
War, genau. Haben wir ja schon drüber gesprochen, aber das ist genau zu diesem Punkt, wie viel reinregieren wird es denn geben oder wie viel Freiheit hat denn so ein Landesverband? Vielleicht kannst du es ja mal vorlesen.
Genau, ich blätter hier gerade in der seitenlangen Satzung der Bundessatzung vom BSW. Unter Paragraph 15, Paragraph 1 heißt es, dass bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Parteivorstand Ordnungsmaßnahmen gegen Gliederungen anordnen kann. Also Gliederungen sind halt Landesverbände oder auch Kreisverbände. Und ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Ordnungsmaßnahmen können sein, die Auflösung und der Aufschluss der Gliederung sowie die Amtsenthebung des Vorstands derselben. Also das öffnet schon ganz schön viele Handlungsspielräume für den Bundesvorstand. Das ist bei anderen Parteien nicht so, oder?
Nee, ich habe extra nochmal bei CDU und SPD nachgeguckt. Die CDU hat ja keine Satzung, sondern da heißt das
Statut.
Da steht dann, natürlich gibt es dort auch Direktiven durch den Generalsekretär, aber letztendlich kann er nicht einfach so einen Landesverband auflösen, sondern da wird dann jemand vorbeigeschickt, der sozusagen die Geschicke mit übernimmt. Kann mich aber auch nicht erinnern, dass das schon mal in Kraft gefällt. Das ist schon eine sehr scharfe Formulierung. Aber man muss ja auch sagen, dass Sarah Wagenknecht und sicher auch Oskar Lafontaine als ihr Berater die haben ja auch sehr versucht, bestimmte Dinge, die sie eben sehr gestört haben bei anderen Parteien, wie dass, wenn jemand einmal Mitglied ist, dann kriegt man das Mitglied ja nur ganz schwer los. Das hat die SPD erlebt, das hat die CDU erlebt. Wir erinnern uns alle an die großen Diskussionen Sarrazin und Maaßen zum Beispiel.
Und
ne?
AfD natürlich auch zu nennen. Bernd Lucke, Frauke Petri, was sie erlebt haben, die hätten sich vielleicht so eine Passus in ihren Satzungen gewünscht.
Genau. Mhm. Na, dann muss man halt, wenn man es da halt straighter macht, damit man bestimmten Problemen nicht unterliegt, die eben andere Parteien hatten. Na klar, kommt dann von der anderen Seite der Vorwurf, es ist eine Kaderpartei und ist alles schwierig. Man hat ja auch durchaus Menschen, die in die Partei gehen wollen, die dann auch frustriert sind. Die Frage ist ja, also auch diese Satzung ist sicherlich mit Blick auf das, was woanders passiert ist, in so knallhart formuliert worden. Aber das ist natürlich schon, die Frage ist, wie
wird das angewendet? Also da bin ich sehr gespannt, auch mal auf weitere Gespräche mit dem BSW, das jetzt eben auch im weiteren Verlauf von vielleicht potenziellen Sondierungsgesprächen zu beobachten, ob das jetzt eine Rolle spielt oder auch nicht.
Ja, aber jetzt sind wir schon wieder in den ganz, ganz großen Tiefen des Politikgeschäfts, von dem ja tatsächlich einige BSWler, wie du das vorhin gesagt hast, jetzt erstmal Luft schnuppern müssen, wie das eigentlich so richtig funktioniert. Denn sie haben ja Politik bisher von außen betrachtet. Und von außen betrachtet man ja tatsächlich eigentlich Politik oft schon sehr anders, als wenn man in diesem Politikbetrieb dann unterwegs ist. Und deswegen hatten wir ja auch gesagt, wir fahren mal raus und gucken mal, wie von außen Politik betrachtet wird. Und das hast du dann nämlich auch gemacht in Pirna, ne?
Genau, und dort habe ich eine Hotelbesitzerin getroffen, die sich zwischen Check-in und Check-out ihrer Gäste für mich Zeit genommen hat. Sie stellt sich am besten zunächst einmal selber vor.
Ja, hallo, ich bin die Katja Riedel. Wir sind hier im Romantikhotel Deutsches Haus. Das ist in Pirna, direkt an der Marienkirche gelegen. Wunderschön in der Elbe, in der Altstadt eingebettet. Und das ist ein Familienbetrieb seit über 100 Jahren. Wir haben vor 2 Jahren 100-Jähriges gefeiert. Ich bin die 4. Generation. Und ja, ich führe das Haus mit meiner Mama zusammen. Wir haben 17 Angestellte, Azubis. Also wir sind breit aufgestellt, haben eine regionale Küche und ein wunderschönes Hotel mit schön eingerichteten Zimmern. Ja, und ich freue mich, dass wir heute zusammensitzen.
Ja, ich freue mich auch, dass Sie sich Zeit genommen haben, so ein bisschen aus Unternehmerinnen-Sicht den Blick zu werfen auf das, was da gerade in der Politik passiert nach den Landtagswahlen. Das dauert ja jetzt schon relativ lange. Ich meine, wir haben vor 4 Wochen gewählt. Wie sehen Sie das?
Ja, es war natürlich eine Wahl, wo alle Blicke drauf geworfen sind. Wir waren auch die Ersten, die gewählt haben. Also es ist jetzt nochmal so ein Schwerpunkt oder eine Signalwirkung, denke ich mal. Viele schauen auf uns, was passiert jetzt hier. Generell sollte man schon solche Sachen bedenken und auch in Ruhe aushandeln. Ich als Unternehmer sehe es ein bisschen anders. Man muss die Arbeit dann tun, wenn sie ansteht. Also ich würde schon ganz gerne auch den Bürgern gegenüber das Signal senden, wir haben uns jetzt sortiert, wir haben jetzt die Regierung gebildet, wir möchten jetzt gerne in die Arbeit gehen. Die Leute erwarten das nach einer Wahl. Also die möchten, wenn sie jetzt ihre Stimme abgegeben haben, auch danach eine Richtung haben, in die sie sich bewegen. Und es wurde jetzt viel diskutiert, auch in der Presse öffentlich, dass gerade die Unternehmer natürlich jetzt in dem Boot sitzen, wo sie einfach mal jetzt eine Richtung haben möchten, also eine sichere Richtung, dass man einfach weiß, wie geht's jetzt weiter.
Das kristallisiert sich ja heraus, dass sie sich wahrscheinlich noch werden gedulden müssen. Gesprochen wird im Moment über eine mögliche Brombeer-Koalition, also sprich CDU, SPD, BSW. Können Sie sich das vorstellen, dass das funktionieren kann?
Also funktionieren kann generell erstmal alles, wenn man miteinander arbeitet und auch fair miteinander arbeitet. Also ich bin jetzt frisch hier in Stadtrat gewählt, in Pirna. Und da ist die Konstellation ähnlich. Da ist die AfD mit 9 Personen oder 9 Stimmen versetzt, die CDU mit 5. Und dann arbeitet sich das nach unten. Da könnte man genauso sagen, da kann ja eigentlich gar nicht regiert werden, weil ja alles blockiert werden könnte. Die Frage ist, wie geht man damit um? Entweder ich resigniere jetzt und sage, ich habe keine Mehrheit, ich setze jetzt alles in den Sand und ich protestiere jetzt auf meine Art und Weise und warte einfach mal ab, was die anderen für Fehler machen. Oder ich sage, ich bringe mich aktiv mit ein und versuche auch vielleicht Parteien, mit denen ich nicht reden möchte oder eine Grenzschwelle gesetzt habe, die einfach mit ins Boot zu holen. Also ich finde immer, eine Kommunikation ist besser. Und ob diese Konstellation jetzt funktioniert, ist... Funktioniert wird sicherlich alles. Die Frage ist immer, wir haben demokratisch gewählt und ich stelle mir wirklich bei der ganzen Sache die Frage, sollte nicht da die Mehrheit eigentlich dann bestimmen?
Aber was wäre in dem Falle die Mehrheit?
Na, die Mehrheit wäre ja schon auf alle Fälle vielleicht jetzt nicht ganz nach links zu schauen, sondern in die Mitte mehr zu schauen, vielleicht auch tendenziell nach rechts, wobei ich das mit dem Rechts ganz, ganz vorsichtig definieren möchte. Aber man sollte schon im Blick behalten, was mehrheitlich gewählt worden ist. Man kann das nie außer Acht lassen. Also ich kann nie immer wieder Wünsche von meinen Freunden oder von meinen Angestellten außer Acht lassen. Wenn ich jetzt immer wieder dieselben Anregungen höre in Personalgesprächen, auch mir fehlt die Pause oder mir fehlt dies oder fehlt das und ich ignoriere das immer, immer wieder, kann das dazu führen, dass eine Frustration entsteht. Also das ist für mich so, aus Unternehmersicht, ich weiß, Politik ist da anders zu führen, aber aus Unternehmersicht, man kann langfristig keine Wünsche ignorieren. Das ist nicht gut.
Das heißt, Sie denken, eigentlich sollte die CDU zumindest mit der AfD auch Gespräche führen, weil das meinen Sie ja, oder?
Ob die mit den AfD Gespräche führen sollten, das ist eine sehr, wirklich sehr, sehr politische Frage. Aber ich denke, man sollte den Bürgern gegenüber so fair sein und das vielleicht tun. Vielleicht findet man auch einen Konsens, dass man langfristig, ob das jetzt mit der AfD ist oder mit der SPD, mit wem auch immer, aber langfristig so eine Mehrheit schafft, dass man auch eigentlich regierungsfähig ist, dass man Beschlüsse fassen kann, dass man in irgendeiner Form was erreichen kann. Die Frage ist, wollen wir uns jetzt so verfahren und sagen, wir bleiben uns im Prinzip hängen und kommen eigentlich insgesamt nie vorwärts? Oder wollen wir uns öffnen, immer unter dem demokratischen Sinne, immer unter Einhaltung von Minderheiten, von allen Gruppen. Das ist für mich außer Frage. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, wie ich denke. Aber man soll sich nie von vornherein verschließen. Das macht viel zu.
Sie sagten es ja, Sie sind Unternehmerin, Sie sind ja nebenher noch Winzerin, Sie waren mal Weinkönigin, Sie haben Kinder und jetzt sind Sie auch noch im Stadtrat. Also fragt man sich, woher Sie die ganze Zeit und die ganze Energie nehmen. Aber das will ich Sie jetzt gar nicht fragen, das wäre bestimmt interessant zu besprechen. Aber der Entscheidung jetzt neben all den Aufgaben, die Sie haben, noch jetzt sich für den Stadtrat zu wählen, aufstellen zu lassen und jetzt auch gewählt zu werden. Was war denn jetzt eigentlich die Entscheidung zu sagen, okay, ich gehe jetzt in den Stadtrat noch zusätzlich? Langweilig war Ihnen ja garantiert nicht.
Nö, langweilig war mir nicht, aber mir liegt die Stadt Pirna sehr am Herzen. Ich bin hierher gezogen. Ich habe viele Sachen, Veränderungen, Entscheidungen begleitet, mit denen ich nicht konform bin. Und ich möchte nicht zu den Personen gehören, die aus der Ecke raus darüber schimpfen oder Entscheidungen verurteilen. Ich möchte an der Entscheidung dran teilhaben und auch teilweise wissen, warum eine Entscheidung so fällt oder gefallen wird oder entschieden wird. Und dann kann man ganz anders darüber denken. Man kann im Stadtrat bedingt eine Stadt mitgestalten. Dem muss man sich bewusst sein. Ne? Aber man kann mit Signale setzen, man kann mit Punkte setzen, man kann auch schauen, dass es in die richtige Richtung geht. Und nicht der passive Teil sein, der schimpft, sondern der aktive Teil sein, der was verändert. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Sicherlich, ich bin auch nicht davor gefeit, irgendwo eine falsche Entscheidung zu treffen. Aber ich denke, als Unternehmer hat man einen Weitblick, man hat den Enthusiasmus, flexibel zu sein, man trifft schnelle Entscheidungen, man trifft wirtschaftliche Entscheidungen, nicht nur. Man hat auch den sozialen Aspekt, das Personal bei uns in dem Falle, aber auch in der Stadt. Man muss alles im Blick behalten und ich denke, das ist eine Stärke, die sollte vielleicht mehr an die Politik genommen werden.
Mhm. Nochmal jetzt zurückzukommen auf diese Regierungsbildung hier in Sachsen auf der Landesebene. Sie sagten ja eigentlich als Unternehmerin, ne, Sie brauchen jetzt eigentlich mal eine handlungsfähige Regierung und dass Sie wissen, wo lang es geht. Absehbar dauert es noch. Ob das dieses Jahr noch was wird, steht in den Sternen. Was bedeutet das denn für Sie ganz konkret?
Also ganz konkret fehlt mir jetzt nichts. Ne? Also wir sind jetzt auf keine Förderrichtlinie angewiesen etc., wo vielleicht viele Unternehmer jetzt einfach sagen, Mensch, ich will einen Förderantrag stellen, dazu. Kann ich jetzt nie, weil ich gar nicht weiß, wie das wird das entschieden, in welche Richtung wird das gehen. Sind wir jetzt als Haus nicht. Ich als Person und als Unternehmen brauche aber einfach eine Linie. Also wenn ich eine Entscheidung treffe, muss ich doch wissen, in welchen Rahmenbedingungen treffe ich die Entscheidung.
Noch eine letzte Frage vielleicht. Sie als Unternehmerin mit dem Hotel haben ja bestimmt viele Touristen. Ich weiß nicht, wie viele Übernachtungen Sie im Schnitt hier pro Nacht haben. Bei wie vielen ist, sag ich mal, die Politik Thema auch von den Gästen, die bei Ihnen kommen? A, natürlich, Sie haben mit den ersten Bürgermeister von der AfD und natürlich die Landtagswahlen.
Ja, da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Also an dem Tag der Wahl hatten wir 20.04 Uhr die erste Stornierung. So nach dem Motto, ja, es habt ihr hier einen AfD-Bürgermeister und da kommen wir nicht mehr. Sicherlich ist das so eine Welle gewesen, die kam dann. Die wurde auch mit der Zeit relativ schwach. aber man hat ganz viele Gespräche an der Rezeption. Ich würde behaupten, dass jedes zweite Gespräch doch in die politische Richtung geht.
Das ist ja, was ganz oft gesagt wird, ne, wenn hier die AfD-Ergebnisse so hoch sind, das schadet dem Standort, das ist für die Fachkräfte schlecht, für den Tourismusentwicklung schlecht. Auf der anderen Seite, die Tourismuszahlen seit der Corona-Pandemie gehen die ganze Zeit nach oben. Also dieser sozusagen landesweite Einbruch im Tourismus lässt sich jetzt ehrlich gesagt an den Zahlen nicht ablesen, oder?
Also ich kann es mit Zahlen belegen, das ist tatsächlich nicht so. Wir im Haus haben internationale Mitarbeiter, also wirklich aus allen Religionen, aus vielen Ländern ein breit gefächertes Spektrum an Personen und Persönlichkeiten aus allen Bereichen. Das funktioniert, das harmonisiert wunderbar. Ich sage mir, wir sind so ein kleines Deutschland, das funktioniert perfekt, wenn man es gut managt. Na, wenn man auf die Bedürfnisse eingeht, jeder hat seine Bedürfnisse, seine Pausenzeiten, die er braucht für seine Sachen, die er machen möchte. Und das funktioniert einwandfrei. Also wir haben da eben beim Personal jetzt keinen spürbaren oder für mich spürbaren Bedenken oder Ängste oder irgendwas dergleichen. Im Gegenteil, selbst unsere Mitarbeiter wünschen sich auch mal jetzt ein gerades Fahrwasser, was die Politik angeht. Also die fragen einfach, wir haben doch jetzt gewählt, was passiert denn jetzt? Vereinfacht gesprochen. Das ist so der Tenor, was immer wieder rauskommt. Was ist denn jetzt nun? Wer, wie, was passiert jetzt?
Das ist die Frage von Katja Riedl, Hotelbesitzerin aus Pirna. Und genau dieser Frage versuchen wir ja auch in unserer neuen Sendereihe nachzugehen, obwohl es im Moment ja leider noch keine eindeutigen Antworten gibt.
Also und das sei auch gesagt, wir versuchen natürlich in allen Podcast-Reihen genau diesen Blick, diesen erfrischenden Blick immer zu bekommen. Nicht nur mit dieser Hotelbesitzerin, aber auch der wollen wir treu bleiben, aber eben auch mit anderen Menschen, die wir noch vorhaben zu besuchen.
Bleiben Sie dran, wenn Sie mögen. In 14 Tagen wird es die nächste Folge geben. Ich bin mir sicher, wir werden da wieder viel zu besprechen haben. Etwas wird passieren, auch wenn jetzt erstmal Herbstferien sind. Wir sagen erstmal Tschüss an dieser Stelle. Daniela Karls und
Uta Deko. Also das nächste MDR Sachsen Extra zur Brombeer-Koalition in 14 Tagen.
Und noch ein Tipp zum Schluss für politisch Interessierte, denn wenn Sie bisher zugehört haben, dann gehe ich davon aus, dass Sie politisch interessiert sind. Die Kollegen von MDR Aktuell produzieren den Podcast Wahlkreis Ost. Auch dieser Podcast ist natürlich in der ARD Audiothek zu finden.
MDR Sachsen Extra. Was Sachsen bewegt. Der dornige Weg zur Brombeer-Koalition.
Man hatte überhaupt keine Freiheiten mehr. Überall waren Zäune.
Die innerdeutsche Grenze. Jeder denkt an Berlin. Die Mauer. Aber die Grenze zwischen Ost und West war ein 1400 Kilometer langes Sperrgebiet. Das Dorf Wendehausen lag genau an der Grenze, im Sperrgebiet.
Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Oma und mein Opa damals nicht hier oben auf der anderen Seite in den Wald rein durften, weil sie da sehr viel geschossen haben.
In diesem Podcast geht es um das Leben an der Grenze. Geschichten von Heimat, Vertreibung, Flucht und zerstörten Existenzen waren in der DDR, ganz besonders aber im Sperrgebiet, Alltag.
Das war eigentlich ein gebrochener Mann und er hat sich dann selbst aufs Leben genommen.
Was hat die Grenze mit den Menschen gemacht? Und vor allem, welche Schlüsse ziehen wir aus unserer deutschen Geschichte?
Du hast ja mir deinen Dienst gemacht. Und es war eben so.
Grenzerfahrung Wendehausen. Heimat im Todesstreifen. 4 Folgen ab dem 2. Oktober in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.